Willkommen zu NPP 183 Off the Record, der Prakti Special Edition. Off the Record ist unser Podcast, der immer am ersten Samstag des Monats erscheint und Einblicke darin gibt, was wir machen und wie wir so arbeiten und welche aktuellen Themen wir gemacht haben, wie die einzelnen Recherchen gelaufen sind und warum wir eben genau diese Recherchen angefangen haben. Diese Ausgabe von Off the Record ist was Besonderes, weil wir sitzen hier mit unseren drei Praktikantinnen und Praktikanten. Hallo.
Hi.
Hallo.
Hallo.
Und das liegt so ein bisschen daran, dass wir bald eine Konferenz haben, weil normalerweise gibt es immer so ein, zwei Praktikantinnen und weil wir ganz viel Hilfe dafür benötigen und die drei uns tatkräftig unterstützen können, haben wir eben gerade ganz viele und die Gelegenheit nutzen wir, um einen Podcast den Praktikantinnen zu widmen. So, genau. Wir fangen an mit einer Recherche, die Max gemacht hat. Hallo Max.
Hallo Anna.
Was machst du so eigentlich, wenn du nicht gerade bei uns Prakti bist?
Hin und wieder studiere ich Geschichte und Germanistik in Freiburg im Breisgau. Das ist so ungefähr alles, was ich im Moment tue, eigentlich.
Okay, und wie bist du eigentlich zu uns gekommen? Das heißt, was interessiert dich daran und warum gerade hier?
Das ist eine sehr gute Frage, weil bis vor, so ungefähr vor anderthalb Jahren habe ich mich eigentlich sehr wenig für netzpolitische Belange interessiert, bis irgendwann mal ein Freund und Nachbar mir gesagt hat, ey, hör mal auf Chrome zu benutzen, benutz mal Firefox und benutz mal DuckDuckGo statt Google. Und ich so, warum? Und dann hat er mir so erklärt, ja, das wäre eigentlich schon voll Knorke, weil dann speichern die weniger Daten. Und ich so, ja, okay, mach ich mal. Und dann hat er mir noch diesen quirky und interessanten Blog namens netzpolitik.org empfohlen, wo man sich über sowas ganz gut informieren kann. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, lese ich den mal. Und dann brauchte ich noch ein Praktikum für mein Studium und da dachte ich mir so, ja, okay, schreibe ich mal für die.
Okay, klappt bisher ja ganz gut. Aber in der Recherche, über die wir reden wollen, hast du dich ja nicht mit dem Chrome-Browser beschäftigt, sondern mit was anderem. Worum ging es denn da?
Es geht um Deliveroo, beziehungsweise es ging um Deliveroo, weil Deliveroo gibt es jetzt ja bekanntlich in Deutschland nicht mehr. Also es sind, glaube ich, schon drei Wochen, hat Deliveroo eine Mail rausgeschickt an Kunden, Kundinnen und an Fahrer und Fahrerinnen, in denen sie angekündigt haben, das war am Montag und am Freitag wird es uns nicht mehr geben. Sorry. Und das Witzige war eben, beziehungsweise die Nachricht ging dann rum hier in der Redaktion und es wurden dann gleich verschiedene Stories daran aufgemacht. Verschiedene Leute haben an verschiedenen Ansätzen daran gearbeitet. Aber der Ansatz, den ich eigentlich am interessantesten fand, war, wie finden es denn die Fahrerinnen? Weil die Mail an die ging tatsächlich erst einige Minuten raus, bevor die Mail an die Kunden rausging, die natürlich weit weniger daran interessiert sind, was denn mit dieser Firma so passiert. Und dann habe ich angefangen, mich da reinzufuchsen ein wenig. Es gab dann, genau, ich habe über Twitter und Anrufe Kontakt aufgenommen mit den Fahrerinnen und ein bisschen beobachtet, was so in dieser ersten Woche passiert ist. Dann kam, glaube ich, der erste Artikel war eben auch an Kunden gerichtet, ja, how to Datenlöschung, wie lösche ich meine Daten. Dann kam die Kontaktaufnahme und dann ging es eigentlich darum, dass sie anfangen, sich zu organisieren, Kontakt aufzunehmen zu Gewerkschaften und so weiter.
Und wie war das? Also war das einfach, zu den Leuten Kontakt zu kriegen oder musste man da erstmal gucken, wer da überhaupt ansprechbar ist?
Es gab einige, die etwas exponierter waren und dann wurde es sehr einfach auch zu vielen Kontakt aufzunehmen, weil die sind nämlich organisiert durch eine WhatsApp-Gruppe und in diese WhatsApp-Gruppe bin ich reingekommen.
Das heißt, du hast WhatsApp noch nicht gelöscht, obwohl du deinen Chrome-Browser gelöscht hast?
Ja, ich bin ganz böse. aber das ist ja alles end-to-end encrypted, das heißt, da kann ja nichts Böses passieren bei WhatsApp.
Auf keinen Fall.
Nein. Genau, und dann war es auf einmal sehr einfach und dann hatte ich auf einmal Kontakt mit ganz vielen Leuten und außerdem wurde ich dann am Sonntag nach der Ankündigung eingeladen zu einem Treffen, das diese entlassenen Fahrerinnen gemacht haben, wo dann eine gewisse Anzahl dabei war von ihnen, bei weitem nicht alle, und wo sie dann eben schon nicht mehr nur darüber beraten haben, okay, was wollen wir jetzt oder was für Ängste haben wir jetzt, wie wir haben alle unseren Job verloren, was machen wir jetzt? Sondern es ging dann ganz konkret darum, okay, wir gründen jetzt vielleicht eine eigene Genossenschaft und organisieren uns solidarisch selber.
Und was hast du für ein so Gefühl? Wie viele Leute von den ursprünglichen FahrerInnen sind das so?
Also es waren mal deutschlandweit 1.000 bis 1.100. 800 von denen ungefähr in Berlin. Also es gab noch Köln, Hamburg, Leipzig und München, aber die waren bei weitem nicht so groß. Und bei diesem Treffen war eine zweistellige Anzahl dabei, im niedrigen Rahmen eher. Aber ja, die waren auf jeden Fall alle sehr motiviert. Ich weiß nicht, wie viele von denen jetzt noch aktiv dabei sind, aber also an diesem Sonntag wirkten sie zumindest alle so, als ob sie sehr viel Energie hätten, damit zu arbeiten.
Okay, was dann passiert? Also ging es dann nach dem Sonntag noch weiter?
Ja, dann haben sie sich, beziehungsweise es ging an dem Sonntag auch schon woanders weiter, und zwar haben sich 2, 3 von ihnen dann zusammengeschlossen, die Initiative ergriffen und ein Pop-Up-Kollektiv gegründet, haben sie es sehr markenbewusst genannt. Colima 2 nennt sich das, mit einer coolen 80er-Jahre-Retro-Webseite, wo man aus, glaube ich, 2 oder 3 Restaurants Burger bestellen konnte.
Ein Pop-Up-Kollektiv ist sowas wie ein Pop-Up-Store. Wir sind jetzt da.
Genau. Völlig ohne großes Rumgemache und ohne festen Lohn dann natürlich auch. Also gar nicht mal so gut aus arbeitstechnischer Perspektive, aber es gab sie eben. Es gibt sie auch immer noch. Ich glaube, ihre Bedingung ist, sie machen weiter, solange sie jedes Wochenende mehr Bestellungen kriegen als am Wochenende davor.
Okay, hast du schon mal bestellt?
Nein. Ich habe sie nämlich gefragt, weil ich bin zu faul, um zu diesem Restaurant um die Ecke zu gehen. Was kann ich tun? Und sie haben mir bisher noch nicht gesagt, was ich tun kann, um dieses Restaurant auf ihre Liste zu kriegen. Aber hoffentlich kommt das noch. Genau. Und dann gab es eben noch die geplante Klage, die kommen soll gegen Deliveroo, und zwar wegen der Feststellung von Scheinselbstständigkeit.
Okay, was ist denn Scheinselbstständigkeit eigentlich?
Scheinselbstständigkeit ist, wenn Leute angeblich selber beschäftigt sind, also ja, praktisch selber sagen können, was sie tun, und dann können sie es aber doch nicht, weil sie nämlich weisungsgebunden sind. Es zum Beispiel also einen Dienstplan gibt und sie völlig von einem Unternehmen abhängig sind und so weiter. Und das kann die Rentenversicherung prüfen oder das kann vor einem Arbeitsgericht durchgeklagt werden, dass so etwas geprüft werden soll. Und die Rentenversicherung hatte das bisher noch nicht geprüft. Und jetzt wollen sie das eben vor dem Arbeitsgericht in Berlin einklagen. Ich glaube, die Klage ist jetzt noch nicht offiziell eingereicht, aber das sollte bald kommen, weil die Frist nämlich auch bald abläuft.
Und was denkst du, warum haben sie das nicht vorher gemacht? Weil eigentlich, ich meine, die Situation gibt es ja schon eine Weile. Die waren ja dann, ne, laut ihrer Ansicht schon die ganze Zeit scheinselbstständig, sind aber erstmal nicht dagegen vorgegangen. Warum jetzt?
Weil die eigentlich alle sehr zufrieden waren mit ihrem Job. Also das hat mich auch überrascht, weil ich habe halt die Artikel vorher gelesen, so fürchterliche Arbeitsbedingungen und was weiß ich, keine Versicherung und so weiter. Aber die Leute, die auf diesem Treffen waren, diese 20, die natürlich auch alle hochmotiviert waren und die auch dann berufsfahrradfahrermäßig daherkamen, die waren tatsächlich alle so, die waren alle sehr zufrieden. Zumindest damit, wie sehr sie bezahlt wurden und wie viel Freiheit sie eben bei Deliveroo hatten. Das war aber auch eben der Grund, warum sie dann nicht zu anderen Anbietern wechseln wollten, wo sie dann eben noch mehr daran gebunden wären, was ihnen die sagen, weil sie nämlich da zum Beispiel nicht Aufträge ablehnen können.
Okay, das heißt, bei Foodora oder so ist man angestellt?
Ja, Minijob-mäßig. Okay. Genau, deshalb hätte auch dieses Urteil dann nicht die große Bedeutung für die Branche, von wegen jetzt kommt der Wechsel, sondern weil Deliveroo gibt es in Deutschland nicht mehr. Das heißt, ja, genau. Es könnte eventuell noch für, ich glaube, es wurde mir gesagt, ja, eventuell auch scheinselbstständig beschäftigte Taxi- oder Busunternehmen relevant sein. Also da kann man sich ja vielleicht denken, wer da gemeint ist. Genau, diese Klage gibt es. Und dann aktuell habe ich dann noch E-Mails in die ganze Welt verschickt und daraus ein Profil zusammengestellt von dieser Föderation von Kooperativen namens CoopCycle, wo sich eben genauso Kooperativen, wie die jetzt in Berlin gegründet werden soll, zusammengeschlossen haben und zusammen ja gewissermaßen Experience und Geld und alles Mögliche austauschen und zusammenlegen.
Okay, dann du bist ja schon am längsten hier von euch. Wie lange bist du schon hier?
Es sind jetzt 3 Monate und 5 Tage.
Oh Gott.
Ja, ja, und 5,5 Stunden.
So schlimm?
Ja.
Zählst du?
Ich zähle jede Sekunde. Es ist einfach, holt mich heraus, bitte.
Runter oder hoch?
Naja, im Moment eigentlich eher runter, weil ich irgendwie, es sind ja sogar nur 4 Monate aus studienspezifischen Gründen, aber eigentlich würde ich auch noch gerne länger bleiben. Wie wär's?
Das später.
Na gut, okay.
Dann leiten wir jetzt nämlich elegant über von dem dienstältesten Praktikanten zur jüngsten Praktikantin, dienstjüngst. Den Rest weiß ich ja nicht. Genau, hallo Maria.
Hallo Anna.
Wer bist du und was machst du so normalerweise?
Ich bin die Maria. Ich studiere normalerweise in Frankfurt am Main, nicht an der Oder. Wirtschafts- und Finanzsoziologie.
Was ist das?
Da betrachten wir wirtschaftliche Systeme aus soziologischer Sicht oder was die Gesellschaft mit der Wirtschaft oder wirtschaftlichen Systemen macht und andersrum.
Okay, das ist ja so ähnlich wie wir. Wir machen ja irgendwas wie die Gesellschaft mit dem Internet und das Internet mit der Gesellschaft, genau, und der Politik und so.
Ja.
Das heißt, anderes Gebiet, aber so ähnlich. Warum bist du denn hier? Wie kamst du denn auf uns? Wir sind jetzt nicht so Wirtschafts-, weiß ich nicht, Spezialexperten.
Nee. Ich mache, also das Praktikum ist tatsächlich auch ganz freiwillig, also nicht mal fürs Studium. Und ich bin Generation Praktikum, stelle ich gerade fest, weil ich von netzpolitik.org erfahren habe über oder durch ein Praktikum, was ich bei ATTAC gemacht habe. Und Netzpolitik hat wohl wahrscheinlich mal irgendwas über ATTAC geschrieben. Und weil wir da als Praktikantinnen immer einen Pressespiegel gemacht haben, habe ich den Artikel wahrscheinlich durch Google News oder so entdeckt und gedacht, die Arbeit ist richtig cool, das wird mein nächstes Praktikum werden, ja.
Auch cool, ich glaube, so einen Weg hatten wir noch nie. Genau, du bist ja jetzt erst seit ein paar Wochen hier, wie lange schon?
Genau, seit einem Monat, also quasi 2 Monate nach Max habe ich angefangen.
Und was war denn, sag ich mal, der Artikel bisher, den du geschrieben hast, der dich am meisten interessiert hat?
Die 2 Artikel, also das sind 2 kürzere, die mich am meisten interessiert haben oder wo ich irgendwie, das fand ich auch am wichtigsten so von den Sachen, die ich geschrieben habe, waren zum Thema automatisierte Gesichtserkennung. Da ging es einmal um die USA und einmal um Wales.
Okay, jetzt haben wir ja automatisierte Gesichtserkennung, diskutieren wir in Deutschland auch immer wieder. Da gibt es ja so irgendwie Tests am Bahnhof Südkreuz, die irgendwie gemacht wurden. Und aber ich glaube, in USA und in Großbritannien ist man ja schon wahrscheinlich ein bisschen weiter oder, sag ich mal, hemmungsloser. Was wurde denn da gemacht?
Genau, und zwar ist es so, dass in Wales zum Beispiel wurden Tests angekündigt, automatisierte Gesichtserkennung an den Bodycams von den PolizistInnen durchzuführen. Das heißt, in live würden dann die aufgenommenen Bilder von den PolizistInnen und den Kameras an ihren Körpern mit einer Datenbank abgeglichen werden. Ja, da sollte ein Test gemacht werden beziehungsweise ich gehe davon aus, dass der Test dann gemacht wurde, mit 50 PolizistInnen, die einen Monat diese Kameras und das dazugehörige Programm benutzen sollten.
Okay, das fanden jetzt nicht alle so super, ne?
Nee, das fanden nicht alle so super und wir fanden das auch nicht so super und deswegen ging das rum in der Redaktion und ich kannte mich damit gar nicht aus, hab aber gedacht, das ist irgendwie interessant und das ist auch so nah und man sollte sich schon mal anschauen, was irgendwie bei unseren Nachbarn los ist, um das auch einordnen zu können, was bei uns so los ist. Genau.
Hast du so einen Überblick gekriegt, was irgendwie, ne, sind wir jetzt, sag ich mal, technologisch irgendwie oder gesetzlich da noch nicht so weit oder geht da eine Entwicklung? Wie sieht das eigentlich so global aus oder was heißt so in ein paar Ländern, die du dir vielleicht angeschaut hast?
Genau, ich habe das Gefühl bekommen, dass zumindest in den Staaten ist es so, dass die Technologie kommt auf den Markt und dann wird erstmal alles wild ausprobiert und auch von der Regierung einfach die Technologie so angenommen und eingesetzt, wie sie es halt für sich und ihre Überwachung, wie sie es für angemessen halten oder Sicherheit oder Überwachung ausprobiert. Und dann müssen sich die BürgerInnen dafür einsetzen, dass es doch eingeschränkt wird, weil es gegen ihre Rechte verstößt. Und ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland eher andersrum ist, dass es da sehr viel mehr Protest, sehr viel schneller gibt dagegen, gegen den Einsatz von solchen Technologien.
Ja, ich sag mal, Bodycams für Polizistinnen werden ja auch in Deutschland so ein bisschen schon seit einer ganzen Weile getestet. Da sind auch die Meinungen irgendwie geteilt. Aber gerade so, was man in den neueren Polizeigesetzen sieht von den Bundesländern, da wird das ja immer mehr zur Normalität gemacht. Aber ich glaube voll, dass so was so Gesichtserkennungshemmschwellen angeht, dass das in den USA schon mal eine ganz andere Dimension erreicht hat, weil einfach sehr, sehr viel gemacht wurde erstmal. Aber ich meine, man sieht ja auch relativ viele Städte in den USA, die sagen so, ey, ne, so ganz geht das nicht, wir können jetzt nicht überall Gesichtserkennung hinhängen. Ich glaube, San Francisco war so ein Beispiel, wo sie dann gesagt haben, so nee, ist nicht mehr, wollen wir eigentlich nicht. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall gerade eine größere Diskussion drüber.
Genau, das zu San Francisco beziehungsweise Kalifornien war dann der andere Artikel, den ich geschrieben hatte, weil es in den USA so ist, dass quasi eher von oben herab die Regierung sich für den Einsatz von automatisierter Gesichtserkennung in Überwachungskameras oder Bodycams einsetzt und das erlaubt. Und dann Initiativen, Bürgerrechtsinitiativen, Städte und auch einzelne Staaten den Einsatz wieder verbieten. Und das war super interessant, mich von einer einzelnen Tagesmeldung, die wir in der Redaktion dann morgens lesen, durchzuhangeln über welche Seite sagen was, was für Gesetze gibt es und welche Initiativen versuchen wie, diese Gesetze zu kippen. Genau.
Okay, dann kommen wir zur dritten in der Runde. Und zwar Alexandra, hallo.
Hi.
Du hast nochmal einen anderen Hintergrund als die anderen beiden. Was machst du eigentlich?
Genau, ich studiere kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim. Das ist quasi Kulturwissenschaften mit ganz vielen eigenen Schreibprojekten. Also, dass Menschen an ihren eigenen Romanen und Kurzgeschichten schreiben und andere, die wollen sich aber mehr auf Journalismus konzentrieren und ich bin quasi eine von denen.
Okay, ist das, was wir machen, kreativ?
Also, man sollte ja nicht als Journalist so Relutius kreativ werden, auf jeden Fall. Ich finde, ihr findet eine gute Balance zwischen Fakten und aber Geschichten auch kreativ aufzuziehen.
Okay, und du hast uns dabei ja schon unterstützt und zwar hast du was über ein relativ besonderes Let's Play-Format geschrieben und da eine Reportage drüber gemacht. Was war denn das?
Genau, ich habe das Sommerloch genutzt im Juli, wo nicht so viel los war, um eine Recherche zu schreiben über ein Bühnenformat, das ich besucht habe. Und ich bin selbst eigentlich keine Gamerin, sondern eben studiere Kulturwissenschaften, Medienwissenschaften, aber interessiere mich extrem für Storytelling und vor allem so transmediales Storytelling und fand eben, dass Computerspiele als Bühnenformat total noch unterschätzt werden. Und genau, ich war dann bei diesem Let's Play-Abend, da wurden quasi Spiele live gespielt mit Live-Musik und das hat sich zwischendrin angefühlt, wie als wenn man bei einem Horrorfilm, Stummfilm, eben mit Live-Musik dabei. Da wurde das Spiel Until Dawn zum Beispiel gespielt und dann wurde auch das Indie-Spiel Journey gespielt. Das hat sich dann wegen dieser extrem schönen Grafik angefühlt wie eben eine kollektive Meditation.
Aber sind das so Horrorspiele? Ist das ein Zombie-Spiel? Ich kenne mich damit
genau,
auch nicht
aus. Genau, das erste Until Dawn war ein Horrorspiel und ich kann selbst auch gar keine Horrorfilme angucken, aber da war das ganz cool, das so in einer Gruppe zu machen. Und da haben sich immer alle dann eben so gemeinsam erschreckt und alles. Und Journey ist aber mehr so, ich kann es auch nicht so richtig beschreiben, weil ich kann nicht mit diesen Computerspielen auch nicht so gut aus, aber es ist mehr so eine Reise, die man eben macht durch ein Wüstenland und man muss verschiedene Sachen einsammeln und kann Leute treffen und so.
Okay, das heißt, da vorne sitzen Menschen auf einer Bühne und man guckt denen beim Spielen zu und es gibt Live-Musik. Das heißt, es ist so ein bisschen wie Twitch in cool.
Twitch also in so live.
Twitch in
Herbst. Also live ist ja auch auf der Bühne. Also genau, ich habe dann ein Interview gemacht mit dem Macher von The Showmasters, Tim Steinheimer. Und der hatte nämlich die Idee, quasi eine Late-Night-Show zu machen mit Bier- und Raucherpause. Der ist selbst auch quasi ein Gamer und hat sich immer viele Let's Plays angeguckt und wollte das quasi mit Musik verbinden. Und die grundlegende Frage, die er sich gestellt hatte, war eben, wie bringt man das Publikum dazu mitzufiebern, also wie bringt man dieses Gemeinschaftsgefühl, was online oft über Kommentarspalten und Livestreams passiert, wie bringt man das in Raum? Und hat sich dafür mit der dramaturgischen Frage eigentlich auseinandergesetzt. Also wie halte ich die Leute dran? Wie kann man eben gut gemeinsam Emotionen fühlen? Und genau, das hat mir vor allem viel Spaß gemacht, weil ich so mein Interesse an performativen Aufführungsformen, also alles, was eben nicht klassische Theatersituation ist, wo Menschen sich nur wieder einen Text wiederholen und man als Publikum einfach da sitzt und sich das anguckt. Wie kann man das mit Netzkultur zusammenbringen?
Okay, und wie war das so, was gab es denn so für, sag ich mal, emotionale Reaktionen vom Publikum? Also schreien dann Menschen auch mal, wenn irgendwas schief läuft oder also?
Genau, nee, es war richtig, es ging sehr heiß her in diesem Raum, weil die Leute sind zusammengezuckt, aufgeschrien, also das war eben sehr, sehr gut. Das hat irgendwie richtig gut funktioniert, dass man echt wie in einem Film da drin war und sich so, man kann es echt so ein bisschen mit so Horrorfilmen in Kinos vergleichen, wo die Leute auch so aufschreien oder wo man sich erschrickt zusammen oder Leute so richtig loslachen oder ganz versunken sind und einfach nur, oder auch genau, eine Sache ist auch immer, dass die das Publikum dem Spielenden immer zugerufen haben, was er jetzt machen soll und Achtung und pass auf oder jetzt nach rechts oder und alle waren eben so richtig dabei.
Okay. Kann man sich das noch angucken oder war das eine einmalige Gelegenheit?
Man kann sich das jetzt auf YouTube angucken, aber man kann auch auf der Webseite von denen, glaube ich, kann ich auch nochmal verlinken und drunter gucken, ob die bald wieder Vorführungen machen.
Okay, heißt, wir packen das in die Shownotes und dann könnt ihr euch mal Let's Plays vielleicht außerhalb von YouTube angucken oder von Twitch. Genau, zwischendurch, ich war auch mal Praktikantin, ist schon eine Weile her. So, ich glaube, die Hälfte von uns war mal Praktikanten. Das heißt, wir kennen Freud und Leid. Was war so eure freudigste und leidigste Situation? Kurze Blitzlichtrunde. Ein Satz pro Person.
Oh je, also ich glaube, ich habe nicht eine. Ich finde es immer extrem cool, wenn man dann das Go kriegt, um die Artikel zu veröffentlichen. Ich glaube, die coolste Erfahrung finde ich auch, wenn man Kommentare bekommt, die einen bestärken. Und das, was ich am blödsten finde, sind natürlich die Kommentare. Zum Beispiel bekomme ich sehr viele Kommentare zum Gendern, dass ich doch aufhören soll zu gendern und dass ich doch eigentlich ganz gut schreibe, würde ich doch das gendern lassen. Und das fand ich, glaube ich, immer am nervigsten.
Das hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet. Also, das ist ja. So Kommentare habe ich zum Glück noch nicht bekommen. Ich wurde mal als Putin-Hasserin bezeichnet.
Echt? Das ging schnell.
Ja, das ging so. Das war auch irgendwie, das habe ich so gesagt und alle haben in der Redaktion nur kennend gelacht. Das war auch witzig. Genau, und Und sonst ist nichts, also ja.
Keine schönen Sachen.
No. Wir haben einmal wöchentlich so ein Meeting. Und das Schöne an dem Meeting finde ich, dass uns am Anfang von Meeting gefragt wird, wie es uns allen geht. Das finde ich schön.
Okay.
Steffi freut sich.
Ja.
Bei mir, das die am wenigsten schöne Erfahrung kann ich sehr schnell sagen. Und zwar habe ich einmal 300 Seiten Akten eingescannt. Das hat gar nicht so lange gedauert. Aber es war auch jetzt nicht so unglaublich angenehm, muss ich sagen. Und
Dafür musst du uns keinen Kaffee holen. Dafür musst du uns keinen Kaffee holen.
Aber wir räumen uns gegenseitig immer die Kaffeetassen weg.
Wir praktisch.
Ja, genau. Das ist sehr solidarisch.
Das ist sehr schön, ja.
Und dann, genau, das Beste war in der Tat, dass auf zwei meiner Texte, und zwar zu Themen in Kenia und in Indien, sich wirklich die Leute, die in der Geschichte angesprochen waren, bei mir gemeldet haben danach und ich danach Follow-ups machen konnte. Wo ich nie gedacht hätte, dass da Kontakt zustande kommen würde.
Sehr cool. Ich muss sagen, ich frage mich gerade, warum euch allen nicht eingefallen ist, diese ganzen 35 Grad Hitze unterm Dach im Büro-Perioden, die ich irgendwie mit Abstand das Schlimmste fand, was wir die letzten Wochen hier durchgemacht haben, mit dem Abstand Schönsten, dass dann immer mal wieder Menschen Eis geholt haben.
Oh, ich habe kein Eis bekommen.
Noch nicht, seitdem war es ja wahrscheinlich, oder?
Ja, nee, stimmt. Aber ich habe nicht so mitgelitten, die Hitze.
Hast nicht so mitgelitten, genau, kommt noch. Genau, deshalb, wir mögen Eis und Kaffee.
Schickt uns Eis, am besten mit Colima 2.
Stimmt.
Haben die so Thermodinger, so ordentliche, geht das?
Wir sollten dafür lobbyieren, finde ich.
Okay, ich glaube, die liefern nur am Wochenende.
Ach stimmt,
fuck. Mist, ja. Am Wochenende arbeiten wir hoffentlich nicht. Aber apropos große Recherchen, wir haben noch eine von euch. Und zwar von Max und Alexandra, da ging es um die WTO. Was denn genau das ist? Hört sich erstmal so sperrig an, so E-Commerce und WTO.
Also die WTO ist die World Trade Organization. Es fängt schon mal gut an, wenn der Titel erstmal aus einer Abkürzung besteht. Das ist ja ganz böse. Und E-Commerce bezeichnet hier in der Tat, es ist ein großes Begriffswirrwarr und es geht eben nicht um den Handel mit physischen Produkten, wie zum Beispiel bei Amazon, die dann online bestellt und geliefert werden, sondern es geht um digitalen Datenverkehr, also um Goods and Services praktisch, darum, dass um Plattformen wie Facebook, Twitter und so weiter, um Werbung und so etwas in der Art.
Okay, da geht es jetzt um irgendwas mit weltweiten E-Commerce-Regeln, weil es gibt ja auch gerade auf der EU-Ebene Diskussionen darüber, wie man so elektronischen Handel regelt. Und regeln da jetzt alle irgendwie ihr eigenes oder muss das am Ende irgendwie zusammenpassen und wer regelt eigentlich was?
Es regeln im Moment, das ist nämlich auch so ungefähr die große Sache, es regeln eben nicht alle mit. Die WTO hat ja eigentlich den Anspruch, dass immer alle Mitgliedstaaten gemeinsam etwas beschließen, dass dann das große Regelbuch gepackt wird und alle halten sich daran. In diesem Fall ist es aber so, dass es eine bestimmte Liste an Staaten gibt, ich glaube es waren 76, und die haben Buenos Aires 2017 beschlossen, Verhandlungen aufnehmen zu wollen zu diesem Thema. Und sie verhandeln da eben drüber und es sind die Industriestaaten, da sind die USA dabei, da ist die EU dabei, die hier mit einer Stimme spricht und da ist Japan dabei und auch China. Und wer nicht dabei ist, ist zum Beispiel Indien oder Südafrika oder ganz viele afrikanische Staaten. Die sagen eben alle, nein, wir brauchen diese Regelung nicht. Wir sind mit dem Regelwerk, so wie es im Moment ist, einigermaßen einverstanden. Wir wollen vor allem nicht, dass gewisse Regeln, die im Moment temporär sind, dauerhaft festgeschrieben werden.
Okay, aber was sind das so für temporäre Regeln? Vor allem, wie temporär sind die eigentlich?
Also es gibt die eine Regelung, die da im Mittelpunkt stand, das ist die Declaration of Global Electronic Commerce von 1998. Und nach der wird eben auf digitale Dienstleistungen keine Zölle erhoben. Und die wurde bisher immer wieder beschlossen oder verlängert eben.
Das heißt temporär seit 1998.
Genau, genau.
So nichts hält besser als eine temporäre, immer wieder erneuerbare Regelung.
Genau, und 1998 ist auch schon ziemlich lange her. Und da haben sie jetzt gemerkt, okay, das ist vielleicht nicht mehr ganz so aktuell oder da wollen wir was anderes machen. Und zentral haben wir herausgearbeitet, dass es eigentlich eben um die Zölle geht, um einsehbare Quellcodes, also dass die Firmen, die handeln, eben offenlegen müssen, also ihre Quellcodes eben offenlegen müssen. Und das dritte, Max, was war das dritte? Genau, die Server, wo die Server stehen.
Genau, Data Localization, ja.
Warum interessiert mich das, wo die Server stehen?
Ja, das ist, also es gibt ja verschiedene Abkommen, zum Beispiel zwischen EU und den USA, zum Beispiel das Privacy Shield Abkommen. Das regelt ja, Daten können auch in den USA gespeichert werden und müssen dann aber nach europäischen Grundsätzen behandelt werden. Aber Europa hat ja eigentlich den Anspruch, europäische Daten in Europa praktisch, weil eben dann Rechtsprechung gilt und es einfacher ist, darauf Zugriff zu bekommen.
Naja, und weil es in den USA auch ein bisschen doof ist, ne? Weil wenn US-Behörden kommen und sagen, ich hätte mal gerne alles, dann haben US-Unternehmen nicht so wirklich die Möglichkeit zu sagen so. Aber unsere Geschäftspartner in Europa, die wollen das nicht so gerne. Das ist dann nämlich egal.
Ja. Und, aber man sieht hier, in der EU denken wir eben nach dem Grundsatz von Privatsphäre. Privatsphäre ist was Gutes. Wir wollen unsere Daten bitte behalten. Und währenddessen ist es aber eben in Indien oder Südafrika so, wo das Ganze weniger jetzt so aus der lebensnahen Perspektive kommt, wie wir so gerne sagen, sondern aus der Regierungsperspektive, dass es da eben darum geht, einen wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten oder einen wirtschaftlichen Nachteil jetzt auszugleichen, indem die Daten eben nicht mehr aus den Ländern rausfließen, indem Daten verarbeitet werden sollen innerhalb der Länder und eben eventuell diese Zölle erhoben werden auf Datenflüsse. Das also nicht mehr Facebook etc., die großen Unternehmen, nach Indien hingehen können, die ganzen Leute alle ihre Daten erheben können und das Ganze dann in den USA verarbeiten und die Ergebnisse wieder nach Indien zurückverkaufen.
Okay, aber wie habt ihr das jetzt alles rausbekommen?
Alexander Fanta hat uns das quasi übergeben, der wurde darauf aufmerksam gemacht, der hat uns die Informationen weitergegeben und wir haben uns da erstmal reingegraben, alles durchsucht, was wir zu dem Thema gefunden haben und gemerkt, okay, es wird eben hier in Deutschland darüber noch nicht so richtig berichtet oder auch weltweit sehr wenig. Haben dann alle Akteure, Organisationen und Themen und Artikel, die wir gefunden haben, erstmal eben sortiert und versucht, ExpertInnen zu finden, die zu kontaktieren und mit denen zu reden.
Ja, weil die witzige Sache ist, es wird halt schon ein bisschen darüber berichtet, aber auf Webseiten, Blogs und in Zeitschriften, die halt eben jetzt nicht für ein großes Publikum sind. Also ich meine, selbst Netzpolitik ist jetzt ja nicht mit der Riesenreichweite, aber das sind halt wirklich Fachpublikationen, in denen da bisher Artikel drüber geschrieben wurden.
Das heißt, keine New York Times Artikel?
Nein.
Nichts in der Richtung? Nein. Okay, aber das heißt, ihr habt ja auch wirklich von super vielen Organisationen auf der ganzen Welt versucht, Leute zu finden. Wo habt ihr denn überall angefragt?
Wir haben einmal mit der europäischen Konsumentenorganisation BEUC oder BUC oder ich glaube, es ist eigentlich ein französischer Name, aber ich kann leider kein Französisch, gesprochen. Wir haben mit einem indischen Journalisten gesprochen, der in Genf sitzt. Und dann haben wir noch mit verschiedenen Insidern gesprochen, die an geheimen Orten sitzen.
Genau, und die Vertreter in der WTO der einzelnen Staaten haben wir noch angefragt.
Genau, die EU hat sogar geantwortet.
Okay, sonst gab es keine Rückmeldung.
Nee.
Okay. Genau, und wie geht man denn, wie geht man denn damit um, wenn man so Insider-Informationen bekommt? Oder wie habt ihr das gemacht und wahrgenommen?
Genau, eine sehr interessante Sache oder was, worüber wir gestolpert sind, dass wir von manchen Menschen so Off-the-Record-Aussagen bekommen haben. Also Sachen, die sie uns gesagt haben, aber die wir nicht für unseren Artikel benutzen konnten. Und dann waren wir da erstmal echt vor so einem Moment von, okay, das ist super spannend und wichtig, aber wir können es jetzt nicht reinnehmen. Und das zu akzeptieren, fiel uns manchmal ein bisschen schwer. Genau, und dann haben wir aber eben gesagt, dadurch, dass es jetzt noch nicht so groß darüber gesprochen wird, wollten wir erstmal einen großen Überblick geben, was gerade passiert und abwarten, ob eben wir noch mehr Infos oder genauere Einblicke eben bekommen können.
Genau, also das Endergebnis der Artikel, der jetzt letztendlich rausgekommen ist, ist ellenlang, um es vorsichtig auszudrücken. Und unser Ansatz oder unser Anspruch war, einen Grundstock zu haben und sobald dann im September, es ist September, unglaublich, sobald die Verhandlungen dann weitergehen, darauf aufbauen zu können. Wir haben einmal die ganzen Positionen dargestellt, die vier großen Lager, die wir identifiziert haben und können jetzt die weiteren Entwicklungen darauf aufgehend einigermaßen verständlich darstellen, hoffentlich.
Okay, aber wie lange dauert jetzt der Prozess noch? Weiß man das? Du sagst jetzt, im September geht's weiter?
Ja, genau. Also es gab drei Verhandlungsrunden bisher im Frühjahr und jetzt gibt es eine im September, Oktober, November meine ich, im Dezember. Es gibt von manchen Richtungen den Anspruch, dieses Jahr noch fertig zu werden. Uns wurde aber gesagt, dass das völlig unrealistisch ist und auf keinen Fall passieren wird. Vor allem, weil eben noch absolut unsicher ist, was da am Ende rauskommt. Weil dadurch, dass es inoffizielle Verhandlungen sind, wo eben nur gewisse Mitgliedstaaten der WTO beteiligt sind, ist eben auch noch nicht klar, wird das Ganze dann vielleicht doch noch irgendwie mit irgendeinem Kompromiss aufgenommen? Was kommt da am Ende bei raus? Und das muss, in welcher Form wird das festgehalten? Und das muss eben noch verhandelt werden. Besonders, weil eben Indien und Südafrika offiziell jetzt gesagt haben, dass sie die Möglichkeit erwägen, diese Declaration on Global Electronic Commerce von 1998, die Zölle im Internet verbietet, nicht mehr zu verlängern. Was diesen Dezember geschehen muss, also im Dezember, wenn sie das nicht tun, kann es sein, dass wir dann Zölle im Internet bekommen.
Was heißt das? Muss ich dann, wenn ich irgendwie... Ja, was heißt das eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage, weil sowas gab es noch nie. Also das Internet ist ja an sich freier Fluss von Informationen, Netzneutralität etc. Alles ist gleich und fließt und fließt. Aber jetzt gibt es vielleicht bald eine Regelung, die eben verlangt, dass wenn Unternehmen viele Daten aus einem Land abziehen, sie dafür Geld bezahlen müssen. Und Indien hat einen Entwurf dazu veröffentlicht, in dem sie verschiedene Beispiele nennen, darunter auch einen EU-Entwurf zur digitalen Mehrwertsteuer. Aber es ist eben noch nicht so ganz klar, wie, falls es kommt, das Ganze umgesetzt wird.
Ja, aber Digitalsteuer ist ja gerade sowieso so ein bisschen trendy, oder? Also ich meine, ist ja nochmal ein bisschen was anderes als Zölle, aber wird ja auch, weiß ich nicht, ich glaube, das bekannteste war jetzt erstmal in Frankreich, wo dann Frankreich gesagt hat, hier, wir wollen Digitalsteuer und dann hat Trump gesagt, böse, 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 dürft ihr nicht. Mhm. Also ich glaube, gerade so zu sagen, okay, man besteuert jetzt die Digitalkonzerne und zwar da, wo sie ihre Geschäfte machen und nicht da, wo es für die günstig ist, ist ja gar nicht so nur einen Trend, zum Beispiel in Indien.
Ja, also es ist in der Tat so, dass die französische Digitalsteuer ja witzigerweise für französische Konzerne überhaupt nicht gilt, beziehungsweise die kriegen das Geld ja zurückgezahlt. Und das Witzige ist außerdem, dass ja Trump das dann direkt auch als handelspolitisches Ding genommen hat und darauf eben mit Strafzöllen auf Wein dann antworten wollte. Was das Ganze dann ja doch eben von dem eigentlich ja getrennten Steuerwesen in das Handelswesen rübergebracht hat.
Ja gut, man muss ja aber auch nicht immer davon ausgehen, dass Trump rational irgendwie
großartig agiert. Das jetzt mal vorausgesetzt natürlich, genau.
Bevor er irgendwelche Dinge androht, kennt man ja.
Ja,
so,
genau.
Ist ja so ein bisschen reflexmäßig.
Ja, klar.
Jo, genau, vielleicht eine Runde noch, eine Abschlussrunde. Wenn ihr jetzt nicht ganz akute Aufgaben hättet, die ja leider irgendwie trotzdem fast immer anfallen, was würdet ihr gerne mal machen, solange ihr noch hier seid?
Also, ich habe mir einen coolen Slogan ausgedacht. Meine drei Stammthemen werden jetzt Arbeit, Ausland und Ausbeutung. Und das, da suche ich mir was aus und dann geht's hart los, würde ich sagen.
Arbeit, Ausland, Ausbeutung?
Ja.
Okay. Ich hoffe nicht, dass du dich zu sehr selber ausgebeutet fühlst.
Es geht.
Okay. Immerhin im Inland. Hast du eine Idee?
Was mir gerade einfällt, was mich sehr interessiert, ist generell die Darstellung von künstlicher Intelligenz in der Popkultur. Also alles Sci-Fi-mäßige, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz dargestellt wird, finde ich sehr spannend.
Das ist nicht ganz so schlimm wie Hacker, aber ähnlich, ne?
Mich interessiert tatsächlich, ich habe heute ein bisschen darüber nachdenken können, worauf ich so Lust habe, mal was zu arbeiten. Und ich glaube, darüber haben wir irgendwie schon mal gesprochen, und zwar Digitalisierung für ältere Menschen. im Alter oder Technologien und alte Menschen und wie die sich so gegenseitig miteinander umgehen.
Stimmt, haben wir selten auf dem Schirm, aber ich glaube, ist eigentlich ganz wichtig, zum Beispiel, wenn Menschen im Seniorenheim sind und irgendwie die Familie weiter weg ist und man dann ja trotzdem eigentlich videotelefonieren kann, wenn man eben Internet und Gerät hat und man nicht wie in manchen Seniorenheimen ganz viel Geld für ein WLAN bezahlen muss, obwohl man schon ganz viel Geld für ein Bett und Essen bezahlt und Pflege.
Oder Sachen wie Elektroroller, die man ja nur bedienen kann, wenn man ein Smartphone hat. Und für Menschen, die Gehschwierigkeiten haben, wären die Dinge eigentlich sehr praktisch.
Echt? Meinst du mit einer Hüfte? Meinst du jetzt die mit dem Treten? Nee, oder meinst
ich meine eher so, es gibt Menschen, die sind im Alter, so im Alter unserer Eltern, 60 ungefähr, und sind abgeneigt gegenüber Technologien, neuen Technologien oder haben da keinen Bock drauf und brauchen das auch nicht. Aber für die wäre sowas, aber auch Leihfahrräder, Autos, alles, was man halt so mit Apps sich ausleiht.
Okay, ich bin mal so Tretroller gefahren, also so ohne Elektro, und dann hatte ich ganz viel Hüfte. Dann habe ich mich auch gefühlt, als wäre ich schon irgendwie 40 Jahre älter.
Das wäre dann der gegenteilige Effekt.
E-Scooter machen alt.
Nicht E-Scooter, es war ein tatsächlich ganz analoger Roller.
Ach so.
Ja, ja, ganz analog.
Okay.
Jedes Jahr zum Chaos-Kongress immer wieder beliebt, weil die Messe Leipzig so groß ist.
Ah, danke für den Tipp, okay.
Sonst ganz doll Schmerzen an den Füßen bekommt, aber ich kriege vom Tretrollern ganz viel Schmerzen an der Hüfte.
Inline-Skates.
Oh Gott.
Ich glaube, es wird immer gefährlicher. Manchmal muss man Rolltreppe fahren. Ich glaube, am besten, ich verletze mich nicht und laufe nächstes Mal. Genau, aber bis zum Chaos-Kongress ist noch ein bisschen hin. Vorher könnt ihr auf unsere Konferenz kommen. Die ist am nächsten Freitag in der Volksbühne Berlin. Es gibt noch Karten, auch an der Abendkasse, falls ihr spontan vorbeikommen wollt. Und falls ihr spontan keinen Urlaub bekommt oder sonst wie freitags verhindert seid, ihr könnt auch abends auf die Party kommen. Die fängt um 24 Uhr im Mensch Meier an und vorher ist ab 20 Uhr in der Volksbühne eine Gala der digitalen Zivilgesellschaft. Dann könnt ihr auch rausfinden, was das eigentlich ist. Und ansonsten, wenn ihr unseren Podcast mögt, freuen wir uns immer über Kommentare, Wünsche. Wenn ihr was zu meckern habt, gerne auch Verbesserungsvorschläge, am liebsten sachlich. Und wir freuen uns auch über Bewertungen auf den üblichen Portalen, wie auch immer ihr diesen Podcast hört. Ihr könnt ihn natürlich auch einfach bei uns als MP3 oder Ogg-Datei runterladen. Denn wenn wir ganz viele Bewertungen auf diesen Portalen haben, dann finden uns auch mehr Menschen. Genau, das war's für heute. Wir melden uns jetzt in 2 Wochen wieder mit einem ganz normalen Themenpodcast. Wissen wir schon, worum es geht?
Es geht um Indien, glaube ich.
Es geht um Indien. Und da bist du zu hören mit?
Kim Arora, einer Humboldt-Stipendiatin.
Okay, dann freut euch auf nächstes Mal und bis bald. Tschüss.
Tschüss.